Die Landerlebniswochen sind ein Netzwerk regionaler Akteurinnen aus Handwerk, Kultur, Gemeinwohlarbeit und Höfen und Initiativen aus der Wetterau. In einem vierwöchigen Kulturevent gestalten die Landerlebniswochen beteiligungsorientierte Vernetzungsarbeit in, für und mit der Region Wetterau. Die Landerlebniswochen verstehen sich dabei als ein soziales Experimentierfeld und lebendiges Experimentierfeld. Als Plattform möchten die Landerlebniswochen ein breit gefächertes, buntes und abwechslungsreiches Kultur- und Beteiligungsprogramm präsentieren, um darüber die unterschiedlichen AkteurInnen in der Region zu vernetzen. Die Region in ihren eigenen Strukturen zu stärken, auch über die Wetterau hinaus sichtbar zu machen, ist eines der Kernziele der Landerlebniswochen. Die LEW wollen ein Netzwerk unterschiedlicher AkteurInnen aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sein. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf den Bereichen Kunst und Kultur, Demokratiearbeit sowie politischer Bildung. Die Vernetzung in diesen Bereichen und über diese Bereiche hinaus zu entwickeln, auszubauen und einen kontinuierlichen Austausch zu ermöglichen, ist das erklärte Ziel der LEW. Fokus der Landerlebniswochen ist es, ungenutzte Potenziale der strukturschwachen Region der Wetterau auf kreative Weise wieder zu entdecken, wieder zu beleben und letztlich langfristig und strukturell zu festigen. Die Radiosendung ist eine Mischung aus eigenen Beiträgen, Beiträgen, die wir während der Landerlebniswochen eingesammelt haben, und Musikbeiträgen von Bands, die während der Landerlebniswochen gespielt haben. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Beitrag von Maren van Severen, Projektleitung der Landerlebniswochen. Hören wir mal rein.
Was sind die Landerlebniswochen? Die Landerlebniswochen ist erstmal eine Vernetzungsplattform, die den Kulturschaffenden und KünstlerInnen und aber auch gesamtgesellschaftlich agierenden Organisationen hier in der Region eine Sichtbarkeit schaffen soll und aber auch ein Bewusstsein dafür schaffen soll, was in der Region eigentlich alles so an Engagement vorhanden ist. Welche Vereine gibt es? Welche Initiativen gibt es? Wer ist eigentlich in meinem Ort noch aktiv? Wer in meiner Nachbarkommune? Und wer überhaupt in der gesamten Region Wetterau? Zum einen natürlich bei den internen Akteuren ein Bewusstsein füreinander schaffen und damit aber auch das regionale Selbstbewusstsein stärken, um darüber hinaus eine Sichtbarkeit für regionale Akteure eben zu fördern und auch einfach auch den, ich sag jetzt einfach mal, den Diskurs auf den Fokus Landkultur definitiv mal in den Vordergrund zu rücken und auch zu schärfen und dass man sich einfach auch mit den Angeboten auf dem Land nicht zu verstecken braucht. Es gibt natürlich auch die Schwierigkeit, wie macht man das sichtbar, anders als in den Städten, gilt hier eine ganz andere Werbestruktur. Es gilt auch eine ganz andere Mobilität für die Veranstaltungen selber. Wie besucht man die? Wie kommt man zueinander? Wenn man in Büdingen wohnt, aber eigentlich was Interessantes in Altenstadt sehen will, da liegen einfach doch locker 15 Kilometer dazwischen. Und das sind natürlich hier Hürden, die versuchen, die Landerlebniswochen eben mitzudenken. So. Und dann geht es natürlich auch um beteiligungsorientierte Kulturvorhaben. Das heißt, wie können wir auch die Generationen untereinander, die Communities untereinander und aber auch einfach die Alteingesessenen im Dorf mit den Neuzugewanderten und auch die Vereine darin bestärken, dass ihr Engagement wichtig ist und dass Beteiligung wichtig ist und dass die Perspektiven aus verschiedenen Richtungen wichtig ist, dass eben das gemeinschaftliche Wirken ganz, ganz, ganz klar im Vordergrund steht. So, jetzt erstmal grob die Zusammenfassung. Was sind die Landerlebniswochen? Und die Landerlebniswochen sind zum einen erstmal ein Testprojekt, ein erster Aufschlag. Im Moment, so wie es ausschaut und wie wir das erleben, schwappt uns da wirklich, wirklich eine Riesenwelle der Motivation und des Engagements entgegen. Und die Landerlebniswochen werden hier in der Region wahnsinnig gut aufgefasst. Wir haben gedacht, wir kriegen 5 Veranstaltungen und dann sind wir schon der Hammer und einfach haben ein Wahnsinniges erreicht. Und wirklich, wir sind bei 150 und wachsend, gerade jetzt zu Beginn der Landerlebniswochen. Es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Und man merkt aber auch einfach, wie wirklich die Bedarfe da sind, sich untereinander zu vernetzen und sich gegenseitig sichtbar zu machen und eben auch das in die Breite zu tragen, was jeder für sich an Engagement ebenso tut.
Es folgt ein Beitrag von Bock auf Rock, eine Veranstaltung, die am 7.9. in Friedberg-Ossenheim stattgefunden hat. Genau, hören wir mal rein.
Hallo Peter, du machst am Samstag, den 7.9. bei uns auf dem Hof das erste Mal ein kleines Festival, Bock auf Rock. Wie bist du dazu gekommen?
Die Idee, die kam eigentlich daher, dass ich deine coolen Konzerte und Veranstaltungen Tanz in den Mai mehrmals besucht habe, die Location bewundert habe, die Bands toll fand und dann daran gedacht habe, dass ich ja selber Musik mache und so auch selber viele tolle Musiker kenne. Und ja, so kam das eigentlich, ne, dass ich dich dann gefragt habe, sag mal, kannst du dir vorstellen, dass man hier sowas veranstaltet? Und ich fand es auch ziemlich cool, dass du direkt Ja gesagt hast.
Ja, ist doch prima. Bin ich schon sehr gespannt, wie das alles abläuft. Ist für mich ja auch eine Premiere. Wir haben sonst das bei Bio Hopper hier in Ossenheim auf dem Hof ja regelmäßig ein Kürbisfest, was eher ein Familienfest ist, wo Leute zum Apfelsaftpressen kommen und zum Kürbisschnitzen und Ponyreiten und so weiter. Und dann halt, wie gesagt, dieses Tanz in den Mai. Das machen wir ja auch immer sehr gerne und hatten ja auch sonst schon öfter mal ein Konzert gemacht hier auf dem Hof. Und ja, nee, hat mich gefreut, dass du dann auch gesagt hast, jo, finde ich eine tolle Location, dürfen wir hier auch mal spielen mit unserer Band. Und dass jetzt noch mehr dazugekommen sind, finde ich umso spannender. Wer kommt denn jetzt eigentlich alles?
Also Tightrope Walk aus Gießen ist geplant als Eröffnung. Die zweite Band wäre meine eigene, die besonderen Umstände, die eine Mischung aus Stoner Rock und Hamburger Schule, Post-Punk, Indie-Punk machen, alles deutschsprachig. Eine sehr empfehlenswerte Band, die ich auch seit vielen Jahren mir regelmäßig live anhöre und das jedes Mal genieße, ist Shadow Painter, auch aus Gießen. Die machen Progressive Rock, das klingt wie so eine Mischung aus Nirvana und Tool. Ich kenne die Typen so flüchtig schon aus den späten 90er Jahren, so als Jugendlicher. Und ja, die sind einfach klasse. Und genau, und als viertes kommen Hornhaut Quartett aus dem fernen Leipzig. Auf das Hornhaut Quartett bin ich selber gespannt. Die hat ein Freund empfohlen. Und die werden Hard Hits covern, die dir den S abmetteln. Das heißt also, es wird wahrscheinlich ein bisschen ja handfest zugehen. Im übertragenen Sinne. Keine Sorge, Uli.
Ja, da bin ich schon gespannt. Kenne die Gruppen alle noch nicht und lass mich mal überraschen, wie das abläuft. Freue mich, dass es zustande kommt und dass wir auch noch so tolles Wetter haben, obwohl wir sind ja wetterunabhängig. Wir haben ja die Halle mit dem großen Dach davor, so dass es in dieser offenen Scheune ja im Prinzip, solange die Temperaturen nicht ganz absacken, nie ein Problem ist, eine Veranstaltung zu machen. Das steht man ja immer im Trocknen. Ja, ich bin gespannt, wie die Veranstaltung ankommt, wie die Bands aufgenommen werden und wie die mir gefallen, ob es dann die Veranstaltung dann auch zu einer Fortsetzung schafft.
Da sind wir wirklich mal gespannt. Uli, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich dazu bereit erklärt hast, dass du mit mir ins kalte Wasser springst und das einfach mal versuchst. Und gut, wenn das Ganze hier gesendet wird, dann wissen wir auch schon mehr. Ich bin mir sicher, wir werden alle zufrieden sein nachher. Ich freue mich total drauf.
Ja, dann let's rock.
Als nächsten Beitrag hören wir eine Zusammenfassung des Symposiums, das am 1.9. stattgefunden hat. Auf dem Bingenheimer Kulturmarkt Bartha, eine der ersten Auftaktveranstaltungen der Landerlebniswochen. Dann hören wir mal in den Beitrag rein.
Mein Name ist Maren von Severin. Ich selber mache was in Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk und Kulturkonzeption von Kultur- und Beteiligungsformaten. Und ich freue mich sehr, diese sehr illustre und vielseitige Runde hier zu begrüßen. Das ist zum einen Wiebke Willens für die Initiative für Vielfalt und Demokratie in Altenstadt. Ich muss gucken, dass ich alles richtig sage. Lea Sophie Schauer von Wir Machen, der dem Jugendbeirat aus Münzenberg, richtig? Ja, okay, nur dass es richtig verordnet ist. Herzlichen Dank, ich mache einfach so weiter. Neben Jakob Geisler vom Verein Wetteraussicht, der wird uns technisch hier heute begleiten. Dann freuen wir uns sehr über die Anreise von Tanja Zepz von der kulturellen Landpartie im Wendland. Ein weiter Weg hier in die Wetterau. Herzlichen Dank,
schön, dass du da bist. Ich hier sein darf.
Ja. Und Frau Dr. Jennifer John, Geschäftsführerin der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, seit Beginn dieses Jahres ganz frisch. Herzlich willkommen, auch schön, dass du da bist hier in der Wetterau. Und Markus Daum von den Landkulturperlen. Auch wir hatten schon häufiger miteinander zu tun und auch du warst schon häufiger mal hier in diesen Orten von dem Programm Landkulturperlen Hessen. Und Daniela Christ vom Verein Wetteraussicht. Mitorganisatorin des Barthas und meine Kollegin mit im Kernteam zur Ausrichtung der Landerlebniswoche. Und just jetzt dieses Wochenende beginnen, ich nehme jetzt diesen Ball einfach mal so auf. Danke dafür, danke für die ganze Vorstellung. Das ist super interessant und ich bin sehr gespannt, was wir an geistigem Wissen gleich in diesem Raum entstehen wird, weil es ist ja sehr, sehr, sehr viel Expertise, sehr viel, ja, ich sag jetzt mal auch Neugierde an Pionierprojekten und aber auch an dem Zusammenwirken unterschiedlicher Menschen, so Generationen, interkulturell. Mut ist auch sehr viel hier anwesend, sich auf neue Sachen einzulassen und auch Position zu beziehen. Spannend. So, dann starten wir mal. Also die Landerlebniswochen ist tatsächlich entstanden aus der Vision heraus vom Wetteraussichtverein mit dem Antrag bei Allerland und hat eben, ich glaube, noch mal einen Schritt weiter, würde ich jetzt mal sagen, ist der BATA weitergedacht in die Region hinein. Ich durfte oder hatte das Glück, als Projektleitung im Januar dazu stoßen zu dürfen mit der Bereitstellung dann der Mittel. Und seitdem haben Dani, Krischer und ich und später dann gemeinsam mit dem Johannes, wir hier in Unterstützung natürlich auch des Vereins Wetteraussicht, die ersten Landerlebniswochen hier im Wetteraukreis auf die Beine gestellt. Und wir, das Koordinationsteam auch der Landerlebniswochen, wir sind alle Kulturschaffende, wir sind Musiker, wir sind Theatermachende, wir sind Kulturorganisatoren und wir wissen vor allem auch um die Vielzahl der Projekte und des Engagements hier in der Wetterau und wir wissen aber auch, dass es die Sichtbarkeit fehlt. Es braucht den Zusammenschluss, es braucht ein Netzwerk, es braucht irgendwie auch den Mut zu sagen, weil wir können voneinander und auch von dem Wissen hier in der Region profitieren und mit dem Projekt, was jetzt bewilligt wurde durch Allerland, bekamen wir die Chance, eben dieses Netzwerk sichtbar zu machen. Und im Endeffekt haben wir unsere Hauptaufgabe darin gesehen, die Leute erstmal tatsächlich auch real zusammenzubringen. Wir hatten 3 Workshops hier im Vorfeld, wo wir eben alle Initiativen aus dem Wetteraukreis ganz frei und offen mit all unseren Netzwerken eingeladen haben und die sich so unter anderem auch hier getroffen haben. Und wir haben eine Website erstellt als Grundlage, wo jeder seine Veranstaltungen in dem Raum, Zeitraum von Ende August bis Ende September hochladen kann. Und wir haben gesagt, wenn wir 5 Veranstaltungen kriegen, boah, super cool, richtig cool. Und wir haben aber 150 Veranstaltungen mit 40 Veranstaltern, die eben diese Plattform nutzen. Und das ist, ich weiß nicht, man könnte jeden Tag rund um die Uhr Gitarre lernen, interkulturelles Singen machen, Töpfern, Spielefest in Friedberg ist, in Büdingen ist eine Lesung in der Kirche. Also es ist wirklich unglaublich, was hier in dieser Region passiert. Und ich finde, auch wenn jetzt sehr, sehr viele der Veranstaltenden nicht hier sind und auch der heiße Tag im September vielleicht zu Schwimmbad eher einlädt, aber ich mag trotzdem applaudieren, weil es mega cool ist für das Engagement, was es hier in dieser Region gibt. Können wir zusammen klatschen? Und ja, auch danke an Henrike Strauch. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Oberhessen, die sich unserem Projekt hier, unserem Wagnis hier angenommen hat und mit uns tatsächlich auch als Vorsitzende des Vereins Oberhessen, als Bürgermeisterin der Gemeinde Klauburg, sie ist heute leider nicht da, aber ab Montag dann gemeinsam in die Konzeptionsphase gehen möchte. Denn unser Ziel ist es, diesen Testlauf, den wir jetzt hier starten und den wir jetzt auch gemeinsam mit Ihnen und euch diskutieren wollen, eben dann in die nächste Förderperiode zu bringen mit einem Antrag, denn wir wollen natürlich die Landerlebniswochen verstetigen und eben diesen ganzen engagierten Menschen, nicht uns, sondern eben der Region, sagen, ja, hier geht was und wir wollen, dass das auch in den nächsten Jahren so ist. Und es ist natürlich so, wir haben festgestellt, okay, wir starten das mal und auf einmal schwappt uns eine riesige Welle des Engagements hier entgegen und wir stellen uns echt, ich sitze hier mit als Projektleitung, aber ich sitze hier auch wirklich mit ganz, ganz vielen Fragen und ich trage diese Fragen vom Team jetzt einfach hier in die offene Runde. Wie geht man um mit so viel Potenzial? So, was machen wir damit? Gibt es mit Ideen? Wie können wir damit umgehen? Und deswegen freue ich mich, so viel Erfahrung und Expertise hier jetzt im Raum zu haben, um genau das einfach mal zu diskutieren und auch zu diskutieren. Und das finde ich einfach, geht damit einher, die gesamte Diskussion um Kultur im ländlichen Raum und welches Empowerment und welche Sichtbarkeit es auch dafür noch braucht. Ich finde, da passiert gerade sehr, sehr viel und ich finde, die kulturelle Landpartie für mich persönlich ist als allererstes wahrnehmbares, größeres Land, Kulturevent greifbar und sichtbar und irgendwie in meinem Kopf vorhanden. Und ansonsten, glaube ich, aber entsteht es gerade erst. Ein Bewusstsein, wer gibt eigentlich die kulturellen Themen vor? Die urbanen Räume? Und was passiert aber eigentlich mit den Themen, die hier im Land passieren? Also diese Metaebene schwingt für mich schon auch damit. Und ja, danke, dass wir jetzt mit uns hier, mit euch und uns hier dieses Wissen einfach teilen und wir einfach auch ein bisschen euch als Expertin brauchen in unserem Pionierprojekt. So, so viel zu den Landerlebniswochen. Tanja, ich wende mich direkt als Weitgereiste jetzt hier nochmal an dich.
Genau, ich bin Tanja Zeps. Ich bin hier für die kulturelle Landpartie. Die findet im Wendland statt. Das Wendland mag vielleicht erstmal vom Namen her, sagt einem das nichts. Aber wenn man das Wort Gorleben dann sagt, dann weiß man, okay, Gorleben, da war was mit Castortransporten, da war was mit atomarer Widerstand. Und die kulturelle Landpartie ist, glaube ich, wenn ich richtig bin, die größte niedersächsische eigenselbstorganisierte, ja, 14-tägiges, 12-tägiges Festival. Es fing eben alles an mit dieser Standortbenennung Gorleben 1977. Das bis dahin sehr, sehr landwirtschaftlich geprägte Wendland hat dann eine starke Veränderung erlebt, indem einfach sehr, sehr viele, die sich dem Widerstand gegen diesen Atomstandort zugehörig gefühlt hat, dann eben auch ins Land, in den Landkreis Lichow-Dannenberg gezogen sind. Die sind oft beschimpft worden als Idioten, Chaoten, ihr taugt doch nichts, wer gegen Atom ist, kann doch auch nicht arbeiten. Diese Chaoten haben dann irgendwann gesagt, wir müssen da was machen, weil chaotisch sind wir nicht, wir können uns organisieren. Dieses Organisieren war dann so, dass Michael Seelweg, einer der Gründer der kulturellen Landpartie, gesagt hat, gut, ich bin hier kunstschaffend, ich bin Handwerker, ich bin Ausbilder für Kult, also für, ich glaube, Weberei war das. Ich mache hier einen Pfingstmarkt bei mir auf dem Hof. Das war ein großes Ambiente. Und aus diesem Pfingstmarkt hat sich dann die kulturelle Landpartie entwickelt, weil es eben immer größer geworden ist. Das war die Keimzelle. Immer mehr fanden diese Idee gut, haben gefragt, können wir daran teilnehmen? Und Michael Seelweg, auch ein wunderbarer Mensch, hat einfach gesehen, wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns kennenlernen. Wir müssen miteinander reden. Und so sind dann 1989 die ersten Wunderpunkte entstanden. Damals waren das nur 60 Einzelpersonen, die daran teilgenommen haben. Inzwischen sind es weit über 100 Punkte. Und Punkte bedeutet Orte. Also damit noch viel, viel mehr Menschen einfach verbunden. Und das Ganze ist selbst organisiert, ohne irgendeine Trägerschaft. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich dann noch mehr Fragen, wo ich dann noch mehr dazu erzählen kann.
Also ich sage jetzt erstmal ein paar Zahlen zu unserer großen ländlichen Region. Wir haben tatsächlich in unserem Landkreis 40 Bewohner per Quadratkilometer. Also wenn wir die Bewohner hinstellen, dann können die sich nicht zuwinken und ein Hallo sagen, sondern man sieht sich einfach nicht. Es gibt kleine Dörfer. Ich dachte, du würdest jetzt ein Dorf hier zeigen. Es gibt kleine Dörfer, die haben vielleicht 13 Häuser. Da kennt man sich. Da kennt man sich zwangsläufig. Und man kann sich ganz wunderbar aus dem Weg gehen, man möchte das aber nicht, weil man ist so wenige, dass man irgendwo aufeinander angewiesen ist. Es gibt einheimische Strukturen, tatsächlich Bauern, Bauernfamilien, die da seit Hunderten, Tausenden von Jahren vielleicht wohnen, die kennen sich untereinander. Es gibt ganz, ganz viele Zugereiste und über die Jahre, und ich würde sagen, die kulturelle Landpartie war da entscheidend dazu, ist eine Kommunikation entstanden zwischen Kulturschaffenden, zwischen Zugezogenen, zwischen der ländlichen Bevölkerung, weil man eben in Kontakt gegangen ist, was ihr ja genauso macht. Ihr geht auch in Kontakt. Es geht einfach immer wieder um Kommunikation. Struktur. Struktur funktioniert, glaube ich, nur, indem sie sich immer wieder verändert. Die Landpartie hat sich auch immer wieder verändert. Es waren am Anfang ungefähr 60 Personen. Die haben gesagt, wir schreiben einfach alle unsere Freunde an, in der ganzen Welt. Wir kommen ja selber von überall her. Hier im Landkreis mit 49.000 Menschen, da kann man nicht wirklich groß was auf die Beine stellen, weil nicht jeder ist kulturell auch möchte etwas tun. Also schreiben wir alle Verwandten, Bekannten, Freunde in der ganzen Welt an und sagen, kommt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ins Wendland. Kommt uns besuchen, schaut euch an, was wir hier auf die Beine gestellt haben, wie wir hier inzwischen leben. Schaut euch den Punkt Gorleben an, schaut euch an, wo der ganze Atommüll hinkommen soll. Und das war ähnlich wie bei euch. Also ihr dachtet, fünf würden sich melden und 140 Veranstaltungen sind es jetzt. Es sind unglaublich viele Menschen in den Landkreis gekommen. Die Menschen waren begeistert, haben gesagt, ihr müsst da hingehen. Und so ist das Ganze gewachsen. Am Anfang eben 60 Menschen, die sich organisiert haben. 1995 hat man gemerkt, so funktioniert das nicht wirklich. Wir müssen was ändern. Dann wurde der Verein Kulturelle Landpartie gegründet mit dem Untertitel immer noch Wundepunkte im Wendland. Und von da ab war das dann einfach so, dass es diesen Verein gab. Man musste aber, wenn man einen Punkt, also wenn man gesagt hat, ich möchte jetzt bei mir Kunst ausstellen oder wie auch immer, musste man nicht Teil des Vereins werden, sondern man hat sich an den Verein gewandt und hat gesagt, ich möchte gerne ausstellen, ich möchte dies und das und jenes machen. Und dann hieß es, finden wir gut. Und dann hat man eigenverantwortlich seinen Punkt geöffnet.
Ich arbeite für die Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen. Das ist der Dachverband aller kulturpädagogischen Vereinigungen. Also zum Beispiel ist die Kulturregion bei uns Mitglied, aber auch Kommunen, einzelne Theater, Theater Mimikry zum Beispiel war Gründungsmitglied der LKB Hessen, vor allem aber die ganzen Dachverbände, das heißt der Hessische Volkshochschulverband, Musikschulverband und genau. Und man kann uns so ein bisschen wie das Sprachrohr der kulturellen Bildung sehen und gleichzeitig auch wie der Lobbyverband gegenüber auch der Kulturpolitik. Und wir haben verschiedene Programme im Haus. Wir haben zum Beispiel den Kulturkoffer, das ist ein größeres Förderprogramm. Daniela nickt, auch Wetteraussichten zum Beispiel schon mal darüber gefördert wurden. Wir haben eine Servicestelle Kultur macht stark im Haus, die so ein bisschen lotst, wenn es da Fragen gibt zu dem großen Bundesförderprogramm Kultur macht stark. Wir haben die Freiwilligendienste im Haus, das heißt Freiwilligendienste FSJ, FSJ Kultur, Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung. Und wir haben die Landkulturperlen. Und das ist mein Programm, für das ich arbeite, bin da die Programmleitung. Und unsere Aufgabe ist es, die kulturelle Bildung in ländlichen Räumen voranzubringen, zu fördern. Das machen wir über verschiedene Instrumente. Wir haben zum Beispiel eine Projektförderung. Wenn man auf unsere Webseite geht, kann man sich auch ein bisschen orientieren und kann schauen, geförderte Projekte, was hat denn da alles schon stattgefunden und kann dann schauen, was gab es denn da schon. Und die Projektförderung ist immer zweimal im Jahr, wo man Anträge stellen kann. Da muss man gleich dazu sagen, unsere Mittel sind sehr, sehr begrenzt. Also wir haben 120.000 Euro für ganz Hessen zu verteilen und das ist, ja, schwierig. Also so, aber trotzdem, also wenn Sie irgendwie potenzielle Antragstellerin sind und Sie müssen kein Verein sein, jede Person kann eigentlich einen Antrag stellen. Also wenn ihr in Altenstadt zum Beispiel sagt, wir würden gerne mit Münzenberg zusammen ein Projekt der kulturellen Bildung machen, dann geht ihr in eine Kooperation, stellt bei uns einen Antrag. Wir beraten den im Vorfeld. Das heißt, wir gucken, dass ihr am Ende so einen Antrag habt, wo die Jury nur noch sagen kann, weil wir da so viele Anträge haben, fällt er raus. Aber dass der formell alles klar ist, also das ist unser Ansatz, dass wir wirklich niedrigschwellig unser Antragsverfahren haben, damit die Projekte da auch gefördert werden können. Wir haben eine Kulturperlenkette und das ist auch eine Einladung für alle die, die jetzt im Bereich kulturelle Bildung, Kultur aktiv sind, sich hier mit zu vernetzen. Das ist jetzt gerade hier in Mitte angeklickt. Ich gehe mal auf alle. Das ist ein bisschen wie bei der Kulturregion, die die Veranstaltungen anbietet. So haben wir auf der Seite die Akteurinnen und das ist auch eine bunt gemischte Sammlung aus all den verschiedenen Menschen, ob das jetzt irgendwie Kulturmanagerinnen der Landkreise sind, ob das einzelne Solo-Selbstständige sind oder Vereine oder auch Institutionen, die sich da vorstellen können. Und genau, ein weiteres Instrument, was wir noch haben, sind sogenannte Ideenwerkstätten, die wir in den Landkreisen, in den Regionen anbieten, um da zu schauen, was brauchen die Leute, was für Themen gibt es. Und das ist so unsere Hauptaufgabe, ist es wirklich zu beraten, zu schauen, wo läuft's, wo braucht's uns, wo läuft's. Also genau, einfach da zu sein. Und ländliche Räume heißt, genau, alles außerhalb des Rhein-Main-Speckgürtels, sage ich mal, und den größeren Städten ist ländlich geprägt und versuchen wir anzusprechen. Genau. Man muss die Menschen nicht irgendwie weg von den Orten bewegen, wo sie sind. Aber nur so ein kleines Ding. Wenn eine Feuerwehr ein Fest feiert, dann ist die Hälfte der Menschen, die auf dieses Feuerwehrfest gehen, andere Feuerwehrmenschen aus den Nachbarkommunen. Ja? Und der Rest sind die Einheimischen, die dort leben. Und das Gleiche müsste es auch bei Kulturvereinen so sein. Das heißt, oder auch anderes Beispiel, bei den Gesangsvereinen funktioniert das ja super. Die haben ihren Gesangs, ihren Auftritt, Gesangsabend, und wer kommt? Die anderen Gesangsvereine. Und genau das Gleiche müsste im Kulturbereich dann auch passieren. Das heißt, da muss man langfristig schon überlegen, wann sind denn Termine, wann kann ich vielleicht auch von meinem Termin, weil ich immer das letzte Augustwochenende hier mein Fest habe, kann ich dann vielleicht mal abrücken oder und jeder weiß, im Kulturbereich, der Terminkalender ist immer sehr, sehr eng, weil es gibt immer die Ferienzeiten und wenn es im Sommer stattfinden soll. Aber ich glaube, das sind so Punkte, wo sich Kulturvereine nochmal miteinander in Verbindung setzen können und dann auch nochmal bewusst auch nochmal darauf hinweisen, einladen, also dass es einen Verteiler gibt für die Kulturveranstaltungen, für die Kulturvereine. Das versteht was.
Ja. Frage ganz offen aus dem Team heraus der Landerlebniswochen. Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, boah, wir geben euch das mit oder wir wären bereit für das oder denkt doch immer da dran oder so. Also wir würden gerne unseren Koffer vollpacken mit gutem Wissen oder auch mit Impulsen oder Ideen, wie man sagt, ja, das könntet ihr mitnehmen oder genau. Ich gebe jetzt einfach mal so den Ball hierher. Weil wir einfach tatsächlich jetzt in die Konzeptionsphase gehen und uns da mit beiden Beinen hier fest in der Region platzieren wollen.
Tatsächlich, für mich jetzt mit nach Hause nehme, ist, weil wir sind ja ein alter Verein, wir sind 35 Jahre alt. Ich finde den Aspekt, Jugend mit einzubeziehen, so, so wichtig. Und so einen Kinder- und Jugendbeirat zu haben, finde ich ganz wunderbar, auch für einen Verein, weil viele Vereine haben tatsächlich das Problem, dass Jugendliche nicht oder junge Menschen nicht mehr zum Verein dazukommen wollen. Und ich glaube, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen und tatsächlich vielleicht über so einen Kinderbeirat auch in einem Verein das so mit umzusetzen, ist für mich gerade so mindblowing ein bisschen.
Schön, wir müssen deinen Koffer packen. Super.
Das packe ich in meinen Koffer und ich möchte gar keine Ratschläge geben, weil es entwickelt sich.
Ich finde, man muss bei Jugend immer aufpassen, weil der Jugend wird so viel aufgelastet. Also so viel, mach doch das noch, da noch ein Beirat, da noch ein. Ich finde die Idee super, aber vielleicht geht es auch über andere Prozesse, also dass man sie einfach in den Vereinen, wo sie sind, einfach da schon mal fragt, ohne dass sie irgendwie dann gleich wieder in ein Gremium oder sowas müssen. Und gleichzeitig, aber wir haben demografischen Wandel, der wird immer wieder vergessen. Das war mal Top-Thema, so 2010 ungefähr hat man so gemerkt, oh, demografischer Wandel, seitdem ist das Thema irgendwie out. Aber den gibt es. Und genau diese lebensälteren Menschen, also 65 plus, die auch mitzudenken, also die genauso mit einzubinden, so wie es den Seniorenbeiräte gibt, die auch in diese Prozesse mitdenken.
Es passiert ja etwas mit Hand und Fuß und irgendetwas Gutes. So. Und ich glaube, in diesem Sinne, mit dieser Energie und zu sagen, wow, wir schauen einfach alle neugierig darauf, was hier weiter passiert. Und wir von uns aus, wir würden uns ja freuen, wenn wir uns in diesem Prozess auch weiter an Sie und euch wenden dürfen. Denn ich glaube, so ein Prozess und auch so eine Entwicklung von etwas braucht Austausch, braucht Kritik, braucht nochmal eine Außendraufsicht und braucht einfach verschiedene Perspektiven. Und Ich danke an dieser Stelle, dass wir die heute hier teilen durften und wir würden gerne auch mit euch weiterdenken. So. Dankeschön. Dankeschön.
Ja, ich bin Janette Poschewski. Ich bin von Anfang an im Verein. Ich war damals die Ortsvorsteherin in Michelnau, wie wir angefangen haben. Und bin hier für die Finanzen im Verein zuständig und auch für die Veranstaltungen. Und wir machen hier heute mit, weil wir doch gerne unseren schönen Steinbruch, unseren Lost Places, wie wir immer so schön sagen, einfach noch bekannter machen wollen.
Mein Name ist Edgar Emrich. Ich bin Steinbruchführer im Steinbruch in Michelnau. Ja, wir möchten die Leute auf unseren Steinbruch aufmerksam machen und viele Leute diesen Steinbruch bekannt machen und sie nach Michelnau sozusagen locken, um ihnen dieses Juwel zu zeigen. Es wurde ja schon gesagt, dass wir den Steinbruch weiterhin bekannt machen wollen. Er ist schon mehrfach im Fernsehen gezeigt worden, aber trotzdem sind wir natürlich interessiert, diesen Steinbruch weiter für andere, die ihn noch nicht kennen, bekannt zu machen. Und im Kreisanzeiger für Vogelsberg und Wetterau war ein Bericht über den Verein hier von Bingenheim und da war eine Kontaktadresse mit angegeben und es ging dann vorwiegend darum, auch ein Netzwerk zu knüpfen, unterschiedliche Vereine mit unterschiedlichen Interessen, dass man sich gegenseitig unterstützt hier im Wetteraukreis. Daraufhin hatte ich dann den Herrn Wiesner kontaktiert und dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Und jetzt, wir haben im September zwei Veranstaltungen, offene Führungen, also Führungen für jedermann. Da kann man den Steinbruch direkt kennenlernen. Wir werden also dann eine Führung machen dort im Steinbruch. Da gibt es besser zwei Führungen machen im Steinbruch. Dabei gibt es Informationen, wie ist der Steinbruch entstanden, weil wir sind ein Geotop, ein Biotop und auch ein Industriedenkmal. Und das wird den Besuchern dort vermittelt. Der Steinbruch gehört ja noch zum Vogelsberg. Den kennt man eher von seinem blauen Basalt. Unter anderem haben wir eine Schremmsäge dann auch im Einsatz, wo gezeigt wird, wie der Stein abgebaut wurde, weil gesprengt wurde in diesem Steinbruch nie. Und unser großer Holz-Derrick-Kran, auf den wir sehr stolz sind. Es gibt eine Internetseite www.steinbruch-michelnau.de. Da findet man Informationen allgemein über den Steinbruch, aber auch die Termine für die Führung. Wir haben also einmal im Monat von April beginnend bis November eine Führung, eine offene Führung. Jederzeit sind aber auch Vereine, Firmen, größere Familien gerne willkommen. Für die machen wir dann auch eine separate Führung. Das sind dann die sogenannten geschlossenen Führungen.
Was hat es denn mit dem Tag des offenen Denkmals auf sich und der Beteiligung daran?
Ja, der Tag des Denkmals, der ist ja hessenweit, wird ja immer an dem zweiten Sonntag ausgestrahlt im September und der fällt halt jetzt dieses Jahr bei uns zusammen mit den offenen Führungen. Das heißt, an dem Tag haben wir zwei offene Führungen um 10 Uhr und um 14 Uhr. Sie kosten keinen Eintritt. Wir haben na klar auch für Verpflegung gesorgt. Wir haben immer ein Kinderprogramm mit dabei und das ist immer ein Tag, wo bei uns volles Haus ist. Wir haben dann noch eine zweite Veranstaltung hier im September aufgrund von den auch von den Landerlebniswochen und zwar haben wir die Route der Industriekultur am 21. September. Da haben wir auch noch zusätzlich eine Führung angeboten und die kostet zwar dann wieder Gebühren, aber ist bis jetzt auch schon wieder sehr gut vorbestellt.
Hi, hier ist Fee, ich bin Liedermacherin aus Frankfurt und ich habe gerade bei den Landerlebniswochen in der Wetterau gespielt. Ich habe schon so oft in der Wetterau gespielt, dass es schon fast wie mein zweites Wohnzimmer ist. Ich habe schon in Friedberg gespielt, in Karben gespielt, in Bad Nauheim, in Bad Vilbel, Nidda, Randstadt und ich werde immer mit ganz viel Herzlichkeit und Freundlichkeit empfangen. Das finde ich wunderschön.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Zuhörerinnen bedanken. Vielen Dank für alle Beiträge der veranstaltenden Personen und Vereine bei den Landerlebniswochen. Auf Wiederhören.